Ich fange mal an mit einem Schluck Wasser. So, ich würde auch noch ganz gerne ganz kurz beten, weil ich kann eure Herzen nicht bewegen, ich kann nicht in eure Herzen sprechen, das macht der Herr Jesus durch sein Wort, durch seinen Geist und das ist mir wichtig und deswegen würde ich auch gerade noch die Predigt in Gottes Wort, in Gottes Hand legen. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, wieder auf dich zu hören. Und ich bitte, dass ganz gleich, was ich gleich sagen werde, dass du durch deinen Geist und du durch dein heiliges Wort in unsere Herzen sprichst. Dass du zu den Schafen deiner Herde sprichst, dass sie auf dein Wort hören, Herr Jesus. Und dass dein Wort unsere Herzen verändert. Amen. Ich habe gute Nachrichten heute Morgen für euch. Sehr gute. Und ich habe gefragt, was für ein Thema soll ich machen? Und ich sage es jetzt mal gut frei übersetzt, was als Antwort kam. Mach doch mal was Nettes. So ungefähr, ja. Machen wir nichts zu Hartes, keine Bußpredigt oder so, ne? Alle Sünder kommt in die Hölle, kehrt um oder so, ne? Turn or burn. Nee, so ungefähr kam die Antwort, mach mal was Nettes. Und deswegen fange ich mal an. Ich habe echt gute Nachrichten für euch heute Morgen. Und die würde ich euch gern weitergeben. Denn der, der uns berufen hat, Jesus, der hat uns auch befähigt. Wie frech wäre es, wenn Gott sagen würde, jetzt leb nach meinen heiligen Maßstäben der Bibel, wenn er uns nicht auch dazu befähigen würde, oder? Wenn er von uns was erwarten würde, was wir gar nicht halten können, das wäre doch frech. Oder? Das wäre unverschämt. Macht es und er kann, wenn ich meiner Tochter sage, zieh mal die Wurzel aus 36. Die kann das gar nicht. Wäre doch frech. Also mache ich sowas gar nicht erst. Sondern freue mich, wenn sie ein bisschen Lego baut. Und Gott hat uns, der uns berufen hat, seine Kinder zu sein, Zeugen zu sein, hier auf dieser Welt, an seiner Stadt, die hat er auch befähigt. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wer von euch hat eine Garage? Schon ein paar. Gut. Wenn ihr euch heute Mittag da mal eine Stunde reinstellt, seid ihr dann ein Auto? Nein. Okay, das heißt, nur weil ihr in der Garage euch reinsetzt, seid ihr noch lang kein Auto. Wenn ihr dann ein bisschen am Öl schlabbert, ne, einen Schluck nimmt, seid ihr dann ein Auto? Immer noch nicht. Wenn ihr dann noch ein bisschen Frostschutzmittel reinkippt und einmal durch die Waschstraße lauft, seid ihr dann ein Auto? Immer noch nicht. Ihr könnt euch zwar verhalten wie ein Auto, aber ihr seid kein Auto, egal was er macht. Und so ist es auch mit den Christen. Ein Christ ist nicht deswegen Christ, weil er sich christlich verhält. Weil er christlich Regeln einhält. Weil er gelernt hat, vielleicht schon von klein auf, durch seine christlichen Eltern, sich wie ein Christ zu verhalten. Ein Christ ist nicht Christ, weil er sich christlich verhält. Weil er in die Gemeinde geht, weil er Bibel liest, weil er betet. Warum ist ein Christ ein Christ? Kurze Umfrage. Cheeseburger oder Burger King? Wer ist für Burger King? Maggis oder Burger King? Wer ist für Maggis? Wer ist für Burger King? Okay, gut. Also ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist und ihr wisst, was ein Cheeseburger ist. Da habe ich eine ganz schwere Frage an euch heute Morgen. Was macht ein Cheeseburger zum Cheeseburger? Der Cheese, der Käse. Ohne Käse wäre der Burger ein Hamburger, ganz klare Sache. Hier sind erfahrene Leute, freue ich mich. Das Beispiel kommt an. Gut, der Käse ist der wesentliche Bestandteil eines Cheeseburgers, dass der Cheeseburger ein Cheeseburger ist. Ohne Cheese wäre der Cheeseburger kein Cheeseburger, richtig? Genau. Und so ist es auch beim Christsein. Ein Christ ist nicht Christ, weil er sich christlich verhält, äußerlich, sondern ein Christ ist Christ, weil Christus in ihm lebt. Das ist der wesentliche Bestandteil eines Christen, was einen Christen zum Christen macht, sonst wäre er kein Christ. Du wärst vielleicht dann ein Hamburger, aber kein Cheeseburger. Christus ist der wesentliche Unterschied im Leben, dass du ein Christ bist. Und darum soll es heute Morgen gehen. Dieses Prinzip eben gerade, oder na gut, wir machen mal nicht zu viele Beispiele, also ich bringe heute ein paar Beispiele mit. Es wäre schön, wenn vielleicht das ein oder andere geistlich verinnerlicht wird und mitgenommen wird und behalten wird. Wir lesen heute einen Text, der ist wahrscheinlich euch allen sehr geläufig und sehr bekannt, aus Johannes 15. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt drüber gehört? Ist das schon eine Weile her oder war es letzten Sonntag? Letzten Sonntag nicht. Gut, dann kann ich in Frieden hier das jetzt auch bringen. Wunderbar. Ich schlage auch mal auf. Gut. Der Weinstock und die Reben, genau. Ich werde gleich aus Schlachterübersetzung vorlesen. Da sind dann vielleicht ein paar Wörter anders wie an der Wand, macht aber nichts. Okay. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe von sich selbst aus nicht Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie die Gebote meines Vaters ich gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Würden wir jetzt über den ganzen Text heute Morgen, würde ich was sagen, würde es lange dauern, deswegen gehe ich nur auf zwei Verse genauer ein. Vers 4 und Vers 5. Für mich ist die Bibel die Offenbarung von Jesus, von Gott. Gott stellt sich den Menschen vor. Offenbarung, mal als Beispiel, nehmen wir mal das hier. Offenbarung heißt Folgendes. Ich offenbare euch jetzt etwas, und zwar, was ich in meiner Hand halte. Ihr habt keinen Zugang dazu, es zu sehen, aber ich habe die Macht, es euch zu offenbaren. Ihr habt die Macht nicht. Es ist eine Batterie. Okay? Das heißt Offenbarung. Und das ist für mich das Wort Gottes. Gott offenbart sich uns. Wir haben keinen Zugang zu diesem unsichtbaren und heiligen Gott. Aber er hat sich die Schrift genommen, hat gesagt, ich stelle mich vor. Ich offenbare mich euch. Und jedes Mal, wenn man also die Bibel öffnet, ist es nicht einfach nur ein Buch, was wir lesen sollen als Christen, als Pflichtübung, das tut uns gut, das sollten wir mal wieder machen, sondern ist die Chance, dass wir Gott die Möglichkeit geben, dass er zu uns spricht. Und je besser wir Gott kennenlernen, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen in seinem Wort, desto mehr verstehen wir auch sein Wort und können ihn immer besser und größer verstehen, kriegen Erkenntnis. Und Johannes 15, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist ein Kapitel, wenn man das verstehen möchte, um was es geht in der Bibel generell, welcher Vers, geht es immer darum, was steht davor, was steht danach und was sagt die gesamte Bibel dazu. Und wenn man mal anschaut, Johannes 13 bis 18, das sind alles Kapitel, die Jesus am Abendmahl mit seinen Jüngern bespricht. Das ist alles Abendmahllehre. Und das sind ganz, ganz wichtige Verse, die Jesus hier anspricht. Und die bauen alle aufeinander auf, was er da nach und nach an Lehre weitergibt beim Abendmahl. Abendmahl war die letzte Aktion, danach ging es ans Kreuz. Ne? Jesus, der auf die Welt kam, um zu sterben, um ans Kreuz zu gehen, ist am Abendmahl mit den Jüngern beschäftigt und gibt ihnen noch was weiter. Und zwar was ganz Wichtiges. In Johannes 14 spricht Jesus von dem Heiligen Geist. Von dem Tröster, dem Beistand, der kommen wird. Und Jesus sagt den Jüngern, Leute, habt keine Angst, seid unbesorgt. Es ist gut, dass ich sterbe, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann komme ich durch den Geist Gottes zu euch. Ich lasse euch nicht alleine, ich komme zu euch. heißt es in Kapitel 14. Das heißt, Jesus kommt durch den Heiligen Geist zu uns, zu den Jüngern, aber auch zu uns und möchte mit uns und in uns leben. Darum geht es in Kapitel 14. Und dann erklärt er in Kapitel 15 das mit dem Weinstock. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jene aber, die Frucht bringen, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Und dann geht's los, worum wir uns heute beschäftigen wollen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe von sich selbst aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, dann bleib ich in euch. Ist es aktiv oder passiv? Aktiv. Das ist, läuft also nicht automatisch im Leben. In Christus bleiben ist eine aktive Sache. Jeden Tag neu. Ist nicht Automatismus. Einmal Jesus ins Leben eingeladen, jetzt ist er da drin, Leben läuft, wunderbar. Muss nichts mehr machen. In Christus bleiben ist was Aktives. Und dagegen hat natürlich der Teufel was, der will nicht, dass ihr in Christus bleibt. Ne? Der will ja, dass ihr keine Frucht bringt. Aber Jesus sagt, Leute, bleibt in mir. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ist kein Automatismus. Wenn ich morgens aufwache, wache ich im Dunkeln auf. Ihr auch? Oder schlaft ihr im Hellen? Schon, gell? Die meisten wachen im Dunkeln auf. Und damit man nicht über die Klamotten und die Spielsachen der Kinder stolpert, muss man das Licht anschalten. Wenn ich das Licht anschalte, was passiert? Es wird hell und die Finsternis weicht. Die Dunkelheit weicht dem Licht automatisch, weil das Licht die Finsternis beherrscht. Die Finsternis, die Dunkelheit, hat keine Macht über das Licht. Also mache ich den Lichtschalter an, aktiv. Ich muss ihn anschalten. Er geht nicht automatisch an, ich wache in der Finsternis auf. Ich schalte ihn an, es wird Licht und die Finsternis weicht. Was muss ich machen, um die Finsternis anzuschalten? Habt ihr einen Knopf für die Dunkelheit bei euch im Zimmer? Licht aus. Und dann ist was? Es wird automatisch dunkel. Und so ist es auch im Leben eines Kindes Gottes. Wir haben das sündhafte Herz und wir müssen gleich morgens den Lichtschalter anmachen. Wir müssen gleich morgens zu Jesus. Gleich morgens wieder ganz frisch sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Regier du. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Wir müssen gleich morgens am besten im Gebet oder in der Bibel Beziehung zu Jesus suchen. In ihm bleiben. Ganz aktiv, gleich morgens. Lichtschalter an, Finsternis weicht. Wenn ich das nicht mache und wenn ich aufstehe, ohne den Lichtschalter anzuschalten, dann kommen meine Gedanken. Was könnte ich mir mal wieder kaufen? Wo könnte man mal wieder Urlaub machen? Dann geht man aufs Klo, spielt am Handy, verschwendet seine Zeit für Nichtigkeiten. Ihr kennt es vielleicht. Und sofort das sündhafte Herz und man ist unterwegs und hat ganz viele Gedanken, aber man ist gar nicht wieder mit Jesus unterwegs. Um gleich morgens mit Jesus unterwegs zu sein, muss ich das Licht anschalten und das Licht darf anbleiben. Den ganzen Tag, das heißt in ihm bleiben, an ihm dranbleiben. Und wenn ich das nicht mache und das Licht ausschalte, ist automatisch mein sündhaftes Herz wieder da. Meine Sünden, meine Begierden nach Nichtigkeiten, die Liebe zu dieser Welt, die Liebe zu den Schönheiten dieser Welt, zu den Sachen, die mich vielleicht sogar von Gott abbringen möchten. Das ist alles sofort wieder da. Und deswegen ist das beste Mittel für frustrierte Christen, die sagen, ich versuche ja gut zu sein, ich versuche ja christlich zu leben, ich versuche ja die Maßstäbe Gottes zu erreichen. Ich versuche meiner Frau treu zu sein, ich versuche meine Kinder zu lieben, ich versuche meinen Nachbarn zu lieben, den ich nicht liebe, der mich ärgert, schon wieder. Wie kann das gelingen? In ihm bleiben. Wie kann ich in ihm bleiben, eben gerade morgens mit ihm starten, im Gebet, in der Bibel? Mein Herz ehrlich, authentisch Jesus geben und sagen, Jesus, ich habe die Liebe nicht für meine Frau, ich habe die Liebe nicht für meine Kinder, ich habe die Liebe nicht für meine Arbeitskollegen, die mich nerven, aber du hast sie. Christsein besteht nicht daraus, dass wir versuchen, Gott zu gefallen, dass wir versuchen, die Früchte des Heiligen Geistes aus Galater 5,19 hervorzubringen. 5,23, Entschuldigung. Daraus besteht nicht das Christsein, sondern Christsein besteht aus Christus, dass er in uns leben kann. Weil wenn Christus in uns lebt, dann bringen wir viel Frucht. Nicht die wir tun, sondern die Christus in uns durch seinen Geist tun will. Und dazu habe ich das Segelboot mitgebracht, das war gestern noch auf dem Hintersee. Und es kam ein Wind auf. Und was macht man? Man schaltet die Fernbedienung an, man setzt das Segel, man stellt das Segel auf und zack, fährt das Boot los. Aber sobald der Wind weg ist, was passiert? Es hat keinen Motor unten, es hat nur ein Ruder zum Lenken. Bitte? Steuerlos. Es treibt mit den Wellen umher und wird abgetrieben ans Ufer und ich muss es mit dem Ruderboot wieder retten gehen. Ja, genau so ist es. Also es hat keinen Motor, es kann von sich aus nichts tun. Das Segelboot ist abhängig davon, dass Wind in die Segel reinpustet, damit es fahren kann. Und das ist das Prinzip vom Christsein. Du selbst gibst auf, bekennst deine Schwachheit und dein Versagen, dein sündhaftes Herz und sagst, ich kann nicht. Und du sagst aber, Jesus, du kannst. Und ich lass dich, dein Wind, deine Kraft, mich antreiben. Verzweifeltes und frustriertes und deprimiertes Christsein besteht aus dem Selbstversuch, Gott zu gefallen, aus dem sündhaften Herzen heraus. Das klappt nicht und man erleidet Schiffbruch und es macht keinen Spaß. Und deswegen diese gute Botschaft, die ich euch heute Morgen sagen möchte, ist das, was hier in Vers 4 und 5 steht. Bleibt in mir, dann bleib ich wie in euch. Gleich wie die Rebe von sich selbst aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. In Christus bleiben heißt kraftvolles Christsein. Getrieben werden vom Heiligen Geist. Liebe zu haben für die Menschen, die keine Liebe eigentlich verdient hätten. Sie trotzdem zu lieben. Sanftmütig zu sein, demütig zu sein. Das müssen wir alles nicht erzeugen, sondern das ist in unserem Leben, wenn wir Christus unser Leben hingeben. Ist das neu für euch? Schon mal gehört? Gut, da bin ich beruhigt. Sonst wäre ich ein bisschen schockiert. Also okay, dann hätte ich noch mal intensiver eingestiegen. Trotzdem, schauen wir noch mal ganz kurz aus Galater 2,20. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich. Nur Moment, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie viel kann ein Toter tun? Nix. Gar nichts. Der ist tot, der liegt rum. Mein bester Freund ist vor 3 Monaten verstorben. Da geht nichts mehr. Der ist weg. Ein Toter kann nichts tun. Und wir halten uns für tot, für mit Christus gekreuzigt und sagen, Jesus, leb du in mir. Ich selbst, ich kann nicht. Ich gebe auf, ich bekenne meine Schwäche. Und Jesus sagt, Leute, in den Schwachen bin ich mächtig. In den Starken. Ich sage immer diesen Spruch, sobald wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir schaffen das. Wir können gute Christen sein. Ich schaffe das. Ich brauche keine Bibel. Ich brauche auch nicht Jesus. Das sagen wir natürlich nicht, aber so leben wir in den Alltag hinein. Gell? Wir beten nicht, wir geben unser Herz nicht Jesus, wir lesen nicht sein Wort und plötzlich machen wir ein unabhängiges Christsein. Und dieses unabhängige Christsein führt dazu, dass wir scheitern. Und das Scheitern und Scheitern und Scheitern führt zu Frust. Und deswegen diese gute Botschaft, die ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Jesus möchte in uns das vollbringen, was er auch von uns fordert. Jesus möchte nicht, dass wir versuchen, ihm nachzuahmen, so zu sein wie er. Das brauchen wir nicht, das können wir gar nicht. Das kannst du probieren, aber das wird nicht klappen. Vielleicht mal einen halben Tag, vielleicht mal in einer Situation. Aber diese befreiende Botschaft Gottes, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich halte mich für tot. In der Welt muss man stark sein. Man muss sich präsentieren, man muss sich behaupten, man muss ein bisschen Ellenbogen rausmachen, man muss morgens in der Schule Präsentationen halten, man muss sich beweisen, man muss sich selbst verwirklichen. Aber bei Christus nicht. Christus sieht ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Christus sieht den Schwachen, der sagt, ich habe schon wieder versagt. Herr Jesus, ich kann nicht. Ich kann dir nicht wohlgefallen. Egal was ich tue, ich schaff's nicht. Aber ich weiß, dass du es kannst. Dass dein Geist in mir es kann. Und das will ich. Und das habe ich erlebt und das möchte ich euch wünschen, dass ihr das auch wieder erlebt in eurem Leben. Dass man eben gerade nicht zu diesem kraftlosen, deprimierten Christsein kommt, wo man Woche für Woche die gleichen Sünden und das gleiche Versagen. Weg davon und es erlebt, wie Christus dein Leben füllt und verändert, dein Herz. Und die Sache ist die, das Schlimme ist, für die längere Christen sind, wir wissen, wie man sich verhält. Wir können alle gute Christen vorspielen, gerade in der Gemeinde, aber auch zu Hause. Vor der eigenen Frau können Männer gute Ehe, christliche Ehemänner vorspielen. Man kann allen möglichen Leuten Glauben machen, dass man ein guter Christ ist. Aber du kennst dein Herz. Du weißt selber, ob das authentisch ist, wie du lebst und wie du handelst oder nicht. Und ich möchte euch einladen, ganz authentisch vor Gott zu werden. Und vielleicht lebt ihr so ein traditionelles Christsein. Das schleicht sich automatisch ein. Ich nehme es auch keinen übel. Aber wenn einer Veränderung erleben möchte im Leben, langhaltig, dass man wirklich gefüllt wird von der Liebe Gottes, dass man vom Wesen, von den Gedanken, vom Herzen verändert wird, dann fang an aufzugeben. Fang an, wie ein Segelboot zu sagen, ich setze meine Segel und lass Jesus in mir arbeiten. Ich komme zur Ruhe von meinen Werken, von meinem Versuch, Jesus nachzuahmen und lass ihn leben. Ein Theologe hat mal gesagt, Religion ist der Versuch, Gott zu gefallen. Aber Glaube an Jesus heißt, Gott gefällt sich selber in mir. Nicht ich muss Gott gefallen, sondern ich lasse ihn leben, weil er in mir sich gefällt. Noch ein praktisches Beispiel. Habt ihr schon mal im Sommer, jetzt war ich ja in Oppelsboom Pastor und das war eine Apfelbaumregion, deswegen Oppelsboom, Apfelbaum, ja, altdeutsches Wort für Apfelbaum. Und da gab es sehr viele Apfelbäume, ist klar. Ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen im Sommer, der da stand und gemacht hat, ganz arg gepresst hat, damit die Äpfel rauskommen und richtig abgeschwitzt hat dabei? Oh, Apfel, komm raus! Und sich kaputt geschwitzt hat. Habt ihr so einen Baum schon mal gesehen? Nee. Warum sieht man solche Bäume nicht, die sich verrenken und abschwitzen, damit ein Apfel rauskommt? Wenn ein Apfelbaum alles hat, was er zum Leben braucht, ja? Wasser, Nährstoffe, Sonne, wenn er alles hat, was er zum Leben braucht, Erde und so weiter, ne, die aus der Nährstoffe aus dem Boden, wenn er alles hat, was er zum Leben braucht, wird er Äpfel hervorbringen. Warum? Ja. Und weil er ein Apfelbaum ist. Es liegt in seiner Natur. Gott hat es ihm angelegt. Er ist ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor, weil es ein Apfelbaum ist. Und so bringt ein Kind Gottes, ein Christ, der Jesus leben lässt, automatisch die Frucht des Heiligen Geistes hervor. Er kann gar nicht anders. Er muss sich auch nicht verrenken und anstrengen und abrackern und versklaven für Gott. Ein Christ, der Christus leben lässt, wird Früchte in seinem Leben hervorbringen. So wie ein Apfelbaum Früchte in seinem Leben hervorbringt, wenn er alles hat, was er braucht. Und da sind wir wieder beim Auftrag, bleibt in mir. Wenn wir nicht an Christus bleiben, steht hier zweimal hintereinander, bringen wir keine Frucht. Es ist uns unmöglich, Gott wohlgefällig zu leben. Aus eigenen Werken. Wir können nichts tun. Gar nichts. Wie viel ist nichts? Gar nichts. Ist auf der einen Seite traurig, weil wir Menschen sind alles Schaffer, wir würden gern was schaffen. Ne? Wir packen gern an, wir legen gern los. Ich war ja im Schwabenland 7 Jahre oder 8 Jahre. Die packen gern an, die lieben das. Samstags noch 10 Stunden auf der Baustelle vom Nachbarn oder von der Familie zu rackern, das lieben Schwaben. Die lieben das, die Ärmel hochzukrempeln. Und ich habe immer gesagt, Leute, sobald ihr die Ärmel hochkrempelt im Christsein, krempelt Jesus die Ärmel runter und sagt, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Jetzt habe ich hier einen starken Matthias, Peter, Hans und wie auch immer du heißt. Wenn er sagt, er krempelt die Ärmel hoch und fängt an zu arbeiten, höre ich auf. Jesus kann dann in eurem Leben arbeiten, wenn ihr die Ärmel runterkrempelt und sagt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Mach du. Leb du. Was gehört dazu? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mich für tot halten. Aufgeben. Surrendern. I surrender all, wird oft gesungen. Nicht nur ein bisschen, nicht nur sonntags, sondern alles. Alles aufgeben, in jedem Lebensbereich. Sagen, Jesus, ich kann's nicht, regier du. Verherrliche du dich in mir. Gebrauch du mein Leben zu deiner Ehre. Ich kann's nicht. Und es sind doch schöne Botschaften. Gott, der uns berufen hat, hat uns auch befähigt, Kinder Gottes zu sein. Und wisst ihr was? Was Jesus hier bringt in Johannes 15 ist keine neue Lehre. Das ist alttestamentlich. Ich lese vor aus Hesekiel 36, Vers 26. Moment, ich muss es ein bisschen suchen. Hesekiel schlägt man nicht jeden Tag auf. So. Hesekiel 36, 26 kann man sich ganz gut merken. Ist eine ganz wichtige Stelle, könnt ihr euch immer merken. Weil da prophezeit Gott schon, dass er genau das tun wird. Er wird den Heiligen Geist senden und der hat einen primären Auftrag, dass Jesus in uns alles vollbringt, was Gott von uns möchte. Hesekiel 36, 26, ich lese vor. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus dem eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und jetzt kommt's. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen. Apostelgeschichte. Ausgießung des Geistes. Bei der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und dieser Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken. Gott wird bewirken, nicht wir. Gott. Durch den Geist Gottes, den er in uns gibt. Er wird bewirken, dass wir in seinen Satzungen wandeln und seine Rechtsbestimmungen befolgen und tun. Das heißt, es reicht nicht aus, versuchen, Kind Gottes zu sein, es reicht aus, aufzugeben. Es reicht aus, das Leben hinzugeben. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei und sagt, Mensch, hätte ich das mal früher gehört. Ich rackere mich seit 20 Jahren ab. Seit 20 Jahren bin ich ein unveränderter Christ in Christus. Ich habe nicht an Liebe zugenommen. Ich bin nicht Jesus ebenbildlicher geworden. Ich habe nicht Jesus-Ähnlichkeit gewonnen. Ja, ich kenne es in vielen Gemeinden, wo die Frauen es ihren Männern vorwerfen, wieso nach 30 Jahren Christ sein, du bist Christus aber nicht ähnlicher geworden. Du bist deiner Mutter ähnlicher geworden. Das gibt es tatsächlich, ja, habe ich schon gehört. Aber es wäre doch schön, wenn wir uns in 10 Jahren wiedersehen und alle Jesus-ähnlicher sind, mehr Liebe haben, echte Liebe haben, echten Sanftmut, echte Demut. Nicht aus uns selbst heraus erzeugt, damit andere es glauben, ja, wir leben so, damit sie es sehen und glauben, sondern echt von Jesus bewirkt, übernatürlich. Es gibt mal einen Theologen, der hat gesagt, alles, was wir ohne Christus, ist ein bisschen spitz der Satz, ich sage ihn trotzdem, alles, was wir ohne Christus bewirken können, ist kein Christsein. Christsein fängt da an, wo wir Dinge tun, die nur Christus durch uns wirken kann. Wenn wir die Liebe haben, wie die Welt sie hat, ist das Christsein? Wenn wir die Treue haben, die die Welt hat, ist das Christsein? Christsein fängt dann an, wenn wir übernatürlich, unnormal, unerklärlich sanftmütig sind. Nicht so, wie die Welt handeln würden, sondern drüber hinaus, Christus-Style-mäßig. Jesus, der Schöpfer der ganzen Welt ist, hat sich kreuzigen lassen, hat sich anspucken lassen. Der hätte die mit einem Schnips alle vernichten können. Und er hat alles ertragen, alles angenommen, um den Willen des Vaters zu leben. Und das ist das Schöne, die positive Botschaft. Ich hoffe, vielleicht sind auch ein paar betroffen halt. Dann ist die Botschaft trotzdem schön. Für mich ist es ganz oft im Leben so, ich muss immer wieder umkehren. Immer wieder ganz neu zu Jesus hin und sagen, Jesus, ich kann nicht, aber du kannst. Das brauche ich jeden Tag, jeder Begegnung mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Manchmal regt mich meine Frau auf. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr auch ganz liebe Frauen oder Männer. Aber meine Frau braucht mindestens einmal im Monat Liebe, die sie nicht verdient hat. Einfach braucht sie. Sie braucht es. hat es aber nicht verdient, ist ekelhaft. Ist unverdient ekelhaft zu mir, aber genau dann braucht sie Liebe. Wie oft ärgern mich meine Kinder? Habe ich denen was Böses getan? Nein, ich liebe die. Aber die brauchen Liebe, auch wenn sie nicht liebenswert sind in dem Moment. Und ich kann euch vergewissern, das schenkt Gott. Gott schenkt uns Liebe für einen Nachbarn, den wir gerade mal gegen die Wand hauen könnten. Gott schenkt uns Demut, Ungerechtigkeit zu ertragen. Und es ist eine wunderbare Sache, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Habe ich noch, wie viele Minuten habe ich? 2, 3. Okay, gut. Ich komme zum Ende. Ich überlege gerade noch, wie ich das Ende mache. Okay. Ich möchte euch ermutigen, viele haben in ihrem Christsein so hat sich sowas eingeschlichen, dass man sozusagen ein systematisches Christsein lebt. Man macht seine Bibellese, man macht sein Gebet, man geht sonntags mal in die Gemeinde, man geht mal irgendwie in ein Konzert oder irgendwas Christliches oder hilft seinen Nachbarn. Und man hat so ein Prinzip, quasi ein christliches Prinzip gelernt. Wie verhalte ich mich als Christ? Und ich möchte euch einladen, das ist gar nicht unbedingt falsch, aber ich möchte euch einladen, dass es authentisch wird. Dass ihr eure Herzen mal wieder ganz neu Jesus hingebt. Und mal wieder ganz neu die Beziehung sucht. In Christus bleiben, dann bleibt er in uns und dann kommt viel Frucht. Das ist das, worum es hier eigentlich jetzt in der Predigt ging, was ich nochmal zusammenfassen möchte. Und in Christus bleiben heißt echte Beziehung. Und echte Beziehung heißt authentisch mit Jesus vom Herzen her leben. Gebet ist, ich rede mit Gott. Bibellesen ist, er redet zu mir und ich höre zu. Beides ist furchtbar wichtig in der Liebesbeziehung, in der Ehe. Wenn ich meiner Frau nicht mehr zuhöre und nur rede, das geht schief. Und so ist es auch bei Gott. In der Liebesbeziehung, in der wir zu ihm stehen, müssen wir immer mal wieder hinhören. Und hinhören geht am allerbesten durchs Wort, weil da hat er verbindlich zu uns gesprochen. Und ich möchte euch einladen zu dieser echten Beziehung, dass euch ermutigen, Christusmenschen zu werden, die echte Früchte bringen, die bleiben in Ewigkeit, Schätze im Himmel sind, weil Christus sie bewirkt in uns. Und zu dieser echten Beziehung möchte ich euch heute Morgen ermutigen, vielleicht mal wieder einfach euer Herz hinzugeben und zu sagen, Jesus, regier du in mir. Vergib mir die verschwendete Zeit meines Lebens. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du regierst. Du sollst der Chef sein. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich mache das mindestens jeden zweiten Morgen. Mache ich das. Vom ganzen Herzen sagen, Jesus, regier du in mir. Dein Wille geschehe. Zeig mir wieder, wo ich Nichtigkeiten hinterherrenne. Wo ich irgendwelchen Dingen dieser Welt hinterherrenne, die alle im Feuer vergehen werden und die nichtig sind. Und gebrauch mich für die Ewigkeit. Gebrauch mich für dein Reich. Und das Schöne ist, letzter Gedanke und dann höre ich auf, Gott kann jeden von euch gebrauchen. Jeden. Weil es nicht um dich geht, weil es nicht um deine Talente geht, nicht um deine Begabung geht. Es ist egal, ob du schüchtern bist, es ist egal, ob du sagst, ich traue mich dies und das nicht und ich kann das nicht, ist völlig egal. Ich kann euch versprechen, dass Gott jeden von euch gebrauchen kann, unabhängig, wie ihr euch selbst seht und fühlt oder andere euch sehen und fühlen, weil Gott in euch das bewirken will, was ihm wohlgefällig ist. Ihr aus eigener Kraft, vergesst es, braucht er nicht. Deswegen darf er euch auch als schwache Menschen, als einfache Menschen, als arme Menschen, als kleine Menschen, als Alte, als Junge, als kann er gebrauchen, weil er es bewirken will. Und dazu möchte ich euch einladen, jetzt gleich in der Gebetsrunde, wer Freude hat, in einem kurzen Satz zu sagen, Jesus, leb du wieder in mir, regier du in mir. Irgendwas Kleines oder irgendein Gedanke aufgreifen möchte als Gebet, darf das jetzt sehr gerne machen. Ich lasse kurze Ruhepause und schließe dann ab mit einem Gebet.